Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
Hallo bei Hollitzer trifft. Ich bin heute auf der Wartburg in Eisenach unterwegs. Und hier treffe ich den Burghauptmann Günter Schuchert. Die Berufsbezeichnung klingt doch sehr romantisch. Allerdings ist die Tätigkeit doch viel komplexer, als man erahnen mag. Ich spreche mit ihm natürlich über die wechselvolle Geschichte der Wartburg, über das internationale Renommee und die Gründe. Die Wartburg besitzt natürlich eine ganz besondere Strahlkraft, auch für Thüringen. Und eine kleine Anekdote gibt es auch. Was passiert denn eigentlich, wenn Günter Schuchert eine Nachfolgerin bekommt, denn er verabschiedet sich ja in den Ruhestand im nächsten Jahr. Heißt es dann Burghauptfrau oder Frau Burghauptmann? Viel Spaß! Herr Schuchert, ja. Burghauptmann, das klingt ja echt abenteuerlich.
Ja, das ist schon etwas seltsam.
Seltsam? Wieso? Weil also ich finde, das ist mit einer der schönsten Berufsbezeichnungen, die man so haben kann, oder?
Naja, es ist aber auch gewöhnungsbedürftig, weil man natürlich häufig dann mit irgendeinem militärischen Komplex verglichen wird und das ist dann mitunter gerade bei internationalen Veranstaltungen oder wenn wir Leihgaben aus dem Ausland uns erbitten, nicht sonderlich dienlich.
Dann wird erwartet, dass Sie in Uniform auftreten, oder?
So ungefähr, oder manche sogar in einer Rüstung. Und dann muss man halt auch den Zusatz Direktor noch hinzufügen. Aber an sich hat der Stiftungsrat schon 1991 beschlossen, dass also der Direktor der Wartburg künftig wieder, so wie es im 19. Jahrhundert üblich war, als Burghauptmann zu unterzeichnen hat.
Also ich finde, das passt sehr gut zur Wartburg. Was braucht man denn für Qualifikationen, um Burghauptmann zu werden?
In der Regel ist es ein Kunsthistoriker, der natürlich auch ein entsprechendes Interessensgebiet, das sich mit den wichtigen Aufgabenstellungen, die hier auf der Wartburg bestehen, auseinandersetzen kann. Es kann auch ein Historiker sein, es kann auch ein Kulturwissenschaftler sein, wie in meinem Falle. Aber das ist also ein gesellschaftswissenschaftlicher Ausbildung, sollte da sein. Es sollte Erfahrungen in der wissenschaftlichen Arbeit geben. Publikationsnachweis, also das Übliche, wenn man sich um so eine Stelle bewirbt.
Was haben Sie da publiziert?
Ich habe Kulturwissenschaften studiert und Kunstgeschichte im Zweitfach in der Universität in Leipzig. Das ist schon sehr, sehr lange her, und hatte Ästhetik als Hauptfach. Und man qualifiziert sich natürlich zunächst über seine Diplomarbeit, aber dann eben über verschiedene Aufsätze in wissenschaftlichen, in Fachpublikationen über Vorträge und Ähnliches.
Und seit wann sind Sie jetzt genau hier?
Ja, ich bin seit 45 Jahren mit der Wartburg verbunden. Kann man sehen, wie alt ich schon bin.
Sieht man überhaupt nicht.
Danke, danke. Ich habe 1975 hier meine erste Führung gemacht als quasi Vorstudent. Ich habe 75 begonnen zu studieren und dann immer kontinuierlich in den Semesterferien hier als Saisonführer gearbeitet. Bin dann in Leipzig geblieben nach dem Studium und bin 1987, als ich erfuhr, dass hier die Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters neu zu besetzen war, bin ich hier vorstellig geworden und hatte Glück und habe die Arbeiten aufnehmen können. Seit 1995 bin ich Burghauptmann.
Also ich habe eben hier aus dem Fenster gesehen, wir sind hier in einem Konferenzraum, der überhaupt nicht aussieht wie ein Konferenzraum, wie man sich vorstellt, natürlich auf der Wartburg. Alles historisch. Und da haben Sie gleich gesagt, man darf sich hier nicht ablenken lassen von dem Blick. Schauen Sie überhaupt noch aus dem Fenster?
Ja, natürlich schaue ich noch aus dem Fenster, aber ich muss mich manchmal zwingen, das zu unterlassen. Vor allen Dingen ist es ja an jedem Tag, zu jeder Stunde und zu jeder Jahreszeit auch ganz anders. Und man hatte ja früher die Aufgabe, Feuer zu beobachten beispielsweise. Es gibt Kanonen oder es gab Kanonen, so Lärmkanonen nannte man die, die man dann gedreht hat in die jeweilige Richtung, aus der das Feuer kam. Mhm. Und die wurden abgefeuert und die örtliche Feuerwehr hat das natürlich bemerkt, weil es ja auch laut war.
Bis wann war
das? Und wusste dann, Das muss bis in das frühe 20. Jahrhundert hinein so gewesen sein. Mhm. Und wusste dann zumindest, in welche Richtung sie ausrücken muss.
Also Sie haben keine Kanone mehr bedient, so alt sind Sie dann auch wieder nicht.
Nein, wir haben zwar eine ganze Menge Kanonen, aber die sind nicht mehr in Betrieb.
Was ist denn Ihre Lieblingsjahreszeit von hier oben?
Natürlich der Herbst, obwohl uns der Wald hier auch zu schaffen macht im Moment. Wir haben doch einen ziemlich alten Buchen- und Eichenbestand, der
aber auch leider so ein paar,
sehr viel Schaden genommen hat.
Auch so ein paar alte Nadelbäume, ne? Sieht man hier auch.
Man sieht es sehr deutlich dort, wo die Bäume kahl sind. Die müssen noch entnommen werden. Wir haben schon in den letzten beiden Wintern relativ viele Bäume aus dem Wald nehmen müssen. Das ist sehr, sehr bedauerlich, weil man natürlich gern diese romantische Vorstellung, dass eine Höhenburg ja auch mitten im Wald stehen muss, ja, ihr nachkommen möchte, wobei das natürlich historisch falsch war. Denn man hat sich das Burgareal freigehalten, um tatsächlich herannahende Feinde rechtzeitig zu sehen.
Also es war gar nicht bewaldet hier, ne?
Das war zunächst gar nicht bewaldet. Noch Goethe, der zweimal für längere Zeit auf der Wartburgweide 1777 und 1784 hat Zeichnungen angefertigt von der Burg und Blicke von der Burg ins Umland. Da sehen Sie keinen Baum und keinen Strauch, da ist wirklich alles noch kahl. Erst im frühen 19. Jahrhundert hat man dann zumindest hier in Eisenach die Stadtwälder rings um die Gemeinde angelegt, weil man einfach Holz brauchte.
Ja, spannende Geschichte der Wartburg insgesamt. Das waren ja jetzt eben schon bei Goethe, Luther natürlich.
Ja.
Ich denke, das war auch das Wichtigste, warum die Wartburg so berühmt geworden ist.
Oder? Natürlich. Also wir sagen das ganz gern, dass natürlich durch diesen Wartburg-Aufenthalt und die beginnende Bibelübersetzung hier oben die Wartburg irgendwie doch ein kleines Stückchen in die Weltgeschichte
und das sich
eingeschrieben hat. Ja, das Tintenfass ist natürlich ganz besonders schön. Das gehört zu den wunderbaren Legenden, die heute zwar nicht mehr von unserer Seite aus aktiv gepflegt werden, aber die Besucher mögen doch hin und wieder fragen, wo denn der Fleck geblieben sei, denn viele behaupten, sie wären als Kind einmal hier gewesen und sie hätten ihn unter Garantie gesehen. Das kann aber nicht sein, weil er spätestens so Ende der 1880er Jahre verschwunden war.
Von allein oder wurde er weggemacht?
Von allein kann man sagen, aber es war üblich. Er taucht so etwa 1670 hier auf. Also weit über 100 Jahre nach Luthers Tod. Und wird von den Fremdenführern angebracht und die dann wegschauen, wenn ein Besucher die Lutherstube betritt und sich ein Stückchen von dem Fleck abkratzt und mit nach Hause nimmt. Das gab es durchaus.
Als Reliquie.
Ja, das hat religienhafte Züge, das kann man gar nicht anders sagen. Und dafür gab es wahrscheinlich ein Backfisch und so wurde, wenn der Fleck aufgebraucht war, er wieder erneuert. Und das ist aber eine Wanderlegende, die gibt es nicht nur für die Wartburg, die gibt es auch für das Lutherhaus in Wittenberg. Die gibt es ebenso natürlich auf der Coburg, wo Luther 1530 weilte. Hier hat sie sich am längsten gehalten. Und wir haben ihn sogar erneuert, allerdings nur mit Videomitteln 2017, als wir eine der großen nationalen Sonderausstellungen zum Lutherjubiläum, also zum 500. Jahrestag der Reformation ausrichten durften. Und das hat die Besucher sehr gefreut.
Wenn Sie hier vor der Wende hier auch schon als Fremdenführer,
ja.
Fremdenführer
und dann ab 1987 als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ja,
Fremdenführer tätig waren. Wurden da andere Geschichten erzählt zu DDR-Zeiten über die Wartburg, als die heute erzählt werden?
Nein, eigentlich nicht. Also es gab keine Versuche, die Burg zu ideologisieren. Es gab zwar immer mal Bestrebungen, wir hatten ja Vorgesetzte, die entsprechend linientreu gewesen sind, doch in den Führungen nicht nur die Herrscher zu bedenken, sondern eben auch die Menschen, die das alles einmal aufgebaut haben in ihrem Schweiße. Das ist
um nicht aber, die Feudalherren zu sehr zu preisen.
Genau. Und das ist ähnlich ist es ja mit dem Lutherbild auch. das sich ja also auch in der DDR-Geschichtsschreibung dann gewandelt hat, eben vom Fürstenknecht in die positive Rolle, spätestens 1983 dann zu seinem 500. Geburtstag, da merkt man das ganz deutlich. Und wir hatten immer schon viel internationales Publikum. Und deswegen war man auch sehr rücksichtsvoll und eigentlich hat keiner der Museumsführer versucht, irgendwelche politisch-ideologische Züge in seinen Text, in seinen Rundgang hineinzubringen. Mhm. Also das kenne ich aus den vielen Jahren, in denen ich das gemacht habe. Im Gegenteil, wir waren ja auch daran interessiert, dass die ausländischen Besucher, vor allen Dingen die westdeutschen Besucher, die kamen, sich hier wohlgefühlt haben und doch mit einem gewissen anerkennenden Dank dann von der Burg wieder gegangen sind. Wir hatten 100.000 Besucher allein im kleinen Grenzverkehr in jedem Jahr, die aus Westdeutschland kamen. Mhm.
Haben Sie auch Statistiken von jetzt, wo die meisten Besucher herkommen?
Ja, Inland und Ausland? Wir müssen natürlich dieses Jahr ausklammern.
Corona verfälscht.
Ja. Wissen wir es ganz genau, dass es hauptsächlich Gäste aus dem Inland sind. Aber wir führen eine Statistik. Wir fragen jeden dritten Besucher, so wie man das manchmal von Supermarktkassen kennt, nach seiner Postleitzahl bzw. nach seinem Herkunftsland. Und sicher gibt es eine Dunkelziffer, die man abstreichen muss, aber wir haben eine Länderstatistik. Da standen bislang die USA an erster Stelle, mhm. Niederlande an zweiter Stelle. Jetzt kommen auch die ehemaligen Ostblockstaaten immer stärker, also sowohl russische als auch tschechische und polnische, ungarische Gäste. Briten sind es weniger, Franzosen sind es weniger, aber wir haben in den normalen Jahren etwa 25% ausländische Gäste.
Und dieses Jahr? Haben Sie schon einen Überblick?
Wir haben dieses Jahr einen Überblick, dass wir haben keine ausländischen Reisegruppen. Wir haben keine Schulklassen. Das ist ja bislang nicht möglich gewesen. Jetzt läuft es langsam wieder an, dass Schulausflüge gemacht werden dürfen. Wir haben die ersten Reisegruppen wieder, die kommen, also auch deutschsprachige Schweizer, Österreicher. Mhm. Aber auch das ist zögerlich. Was sehr erfreulich ist, ist die Zunahme des Individualtourismus. Die ist natürlich dem geänderten Reiseverhalten der Deutschen geschuldet. Wir haben sehr viele Wanderer, wir haben sehr viele Familien. Und wenn man früher sagen konnte, unser Publikum rekrutiert sich aus 25% Ausländischen, 35% Deutschen, so und so viel Prozent Reisegruppen und 20% Schülern, mhm. kann man heute sagen, dass also die Zahl der Individualreisenden deutlich gegenüber den Vorjahren gestiegen ist. Insgesamt natürlich erreichen wir nicht die Zahlen, die wir in den letzten Jahren hatten. Dadurch waren einfach 2 Monate im Prinzip geschlossen. Und natürlich haben wir auch jetzt besondere Aufgaben, die wir sonst nicht gehabt hätten. Wir haben wir haben einen normalen Führungsbetrieb gehabt. Das heißt also immer gruppenweise bis zu 50.
Früher, meinst du jetzt, vor Corona?
Ich meine vor Corona,
ja. Das ist Wahnsinn, das ist jetzt ein halbes Jahr ungefähr her. Ja, weil es gibt tatsächlich diese Vor-Corona-Zeit, wenn man da Bilder sieht, ja. Denkt man, was da möglich war. Ne?
Also da hatten wir alle 10 Minuten oder alle 20 Minuten eine Führung angeboten. Der Gast ist an die Eintrittskartenkasse gegangen, hat seine Karte gekauft, hatte einen Einlasszeitaufdruck. Und da konnte er sich auch drauf verlassen und die Kasse ist automatisch immer weitergerückt, wenn also diese Zeit vergeben war. Und das ließ sich dann natürlich mit weniger Personal handeln. Jetzt können wir keine Führungen machen, höchstens in ganz kleinen Gruppen. Jetzt gehen die Gäste mit einer Audio-App, die sie sich kostenlos herunterladen können, individuell durchs Haus. Das heißt, wir lassen permanent Gäste nacheinander ein und hoffen, dass sie sich also gut über die Räume verteilen. Mhm. Das bedeutet, ich brauche in jedem Raum eine Aufsicht, die ich sonst nicht gebraucht hätte, weil ich bin ja immer mit einer Gruppe unterwegs durchs Haus gewesen. Mhm. Und das war unsere Krux, weil wir ja auch in Kurzarbeit gegangen waren bis Ende Juli. Und in dieser Zeit durften wir natürlich kein Saisonpersonal einstellen. Das heißt, bei uns hat jeder, da bin ich auch allen Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar, bei uns hat jeder Aufsicht gestanden, wirklich bis zum Abteilungsleiter hin. Mhm. Weil wir ja dennoch die Öffnungszeiten halbwegs beibehalten wollten und eben jedem Gast keine lange Wartezeiten zumuten wollten. Das hat bis jetzt sehr gut geklappt, bin sehr froh. Wir werden zwischen 50% und 60% am Jahresende der Besucherzahlen der Vorjahre aufweisen. Und das ist unter diesen Pandemiebedingungen, denke ich, doch sehr ordentlich.
Mhm. Diese Audio-App wird hier gut angenommen? Also es bedeutet ja dann auch, dass wir merken das ja in allen gesellschaftlichen, beruflichen, in allen Lebensbereichen, so ein Schub Richtung Digitalisierung. Dann war das wahrscheinlich auch so ein Effekt bei Ihnen.
Das war relativ. Also wir hatten großes Glück, weil wir 2017 mit einem renommierten Produzenten schon einen Audio-Guide entwickelt hatten für die Nicht-Luther-Touristen. Das heißt, das ganze Haus war ja Luther-Ausstellung. Mhm. Und diejenigen, die zufällig auf die Wartburg kamen, die anderen Glaubens waren oder wie auch immer, die gab es auch, die dann sagten, das interessiert uns aber gar nicht, wir wollen die Wartburg sehen. Und da ließen wir einen Audio-Guide, also einen gesprochenen Text entwickeln, der die Wartburg-Geschichte näher gebracht hat. Mhm. Und wir haben gleich im März mit dieser Firma wieder Kontakt aufgenommen und die haben uns diese App umgebaut, beziehungsweise den Audio-Guide umgebaut zur App. Und ich weiß, dass wir die registrieren auch, wie oft die App abgerufen wird. Und wir sind wohl weltweit auf Platz 2. Also das ist eine international agierende Gesellschaft und das können wir immer gar nicht glauben, wenn die Zahlen durchgegeben werden. Das hat sich sehr bewährt. Es gibt natürlich Gäste, schon noch manche Ältere, die kein Gerät haben, kein Empfangsgerät haben. Da versuchen wir dann mit Texten, die wir ihnen in die Hand geben, wenigstens das Wichtigste zu erläutern, obwohl ja in jedem Raum auch eine Hinweistafel mit den wichtigsten, mit den wichtigsten Antworten zu finden sein durfte.
Mhm. Sie scheiden ja bald aus dem Amt aus?
Ja.
Als Burghauptmann?
Ich habe schon die Regelaltersgrenze erreicht. Ich darf noch bis zu meinem 67. Geburtstag, das ist im Mai des nächsten Jahres, weiterarbeiten. Und bis dahin hoffe ich, dass eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gefunden sein wird. Ja, es hat eine Ausschreibung gegeben.
Die aber ich glaube, das ist doch ein begehrter Job, oder?
Ich weiß es nicht. Also es ist schon ein ziemlich vielseitiger Job. Die einfachste Zeit und vielleicht auch die mit spannendste Zeit, die ich hier oben hatte, war zwischen 1987 und 1992. Weil man eben als wissenschaftlicher Mitarbeiter, wenn nicht gerade ein Besucheransturm da ist und man andere Arbeiten aufnehmen muss, doch relativ viel Zeit hat, in Archive zu fahren und zu forschen, sich eben die Literatur anzueignen, in Kontakte zu treten mit anderen, die sich eben auch mit solchen Themen auseinandersetzen. Da hat man also eine relativ freie Verfügung über seine Zeit. Man muss natürlich regelmäßig Bericht erstatten und Ergebnisse vorweisen. Aber das ist natürlich eine gute Zeit. Als ich dann 1992 stellvertretender Direktor wurde und 1995 dann eben Burghauptmann, dann ist so viel Administration dazu gekommen, dass für wissenschaftliche Arbeit eigentlich nicht mehr viel Zeit.
Ja, das ist oft so in der ersten Reihe, ne?
Ja.
Viele Management-Tätigkeiten dazukommen.
Das macht natürlich auch Spaß. Wir sind hier eine tolle Truppe. Wir haben ganz vielschichtige Aufgaben. Die Immobilie gehört uns ja. Uns gehört die Kunstsammlung. Uns gehören 27 Hektar Umland. Hier sind also auch für die Bäume, die sterben, zuständig. Wir haben eine eigene Wasserleitung mit 28 Kilometer Rohrleitungsnetz. Die stammt aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Ich beschäftige sogar einen Wassermeister, der sich eben permanent darum kümmern muss.
Mhm.
Und es ist eine Leitung, die aus Gussrohren besteht. Und als man sie damals eingebaut hat in den Wald, hat niemand geahnt, wie schwer Forstfahrzeuge sein können. Wenn die also
die ganze drückt.
Rücken im Winter, dann werden die Rohre zerdrückt. Wir haben also häufig Havarien. Mhm. Wir bekommen Fördermittel, um die Wasserleitung auch zu halten, aber das ist immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Mhm. Denn der Sanierungsstau dort ist schon relativ hoch.
Gut, das sind jetzt so die nicht angenehmen Aufgaben eines Burghauptmanns, die aber dann leider halt eben dazukommen. Ne?
Ja, also das ist natürlich auch wieder schön, dass eigentlich jeder weiß, welches seine Aufgaben sind. Und wir treffen uns regelmäßig natürlich zur Dienstberatung und tauschen uns aus, sodass man auch über die anderen Bereiche, mit denen man nicht direkt zu tun hat, regelmäßig informiert wird. Es ist ein kleiner Organismus mit mehr als 50 Stammkräften, die wir hier haben, und natürlich entsprechenden Saisonhelfern. Das ist gerade noch so, dass man den Überblick behalten kann. Und wenn es dann letztendlich funktioniert, ist das auch eine große Befriedigung. Hm.
Wenn man so auch im internationalen Bereich Menschen fragt, was kennen Sie aus Thüringen, dann hört man sehr oft Weimar und die Wartburg.
Naja.
Woher kommt dieser Hype, auch der internationale Hype um die Wartburg?
Es sind natürlich Welterbestätte, wie die Städte in Weimar auch, aber seit 1999, also jetzt seit mehr als 20 Jahren. Und es gibt so ein Ranking, das die Deutsche Zentrale für Tourismus regelmäßig durchführt. Wir liegen immer deutlich vor Weimar. Wir waren schon in den 30ern und Anfang 40er Nummern, also unter den ersten 100. Das mag wirklich mit dem Charakter zu tun haben. Es gibt nicht viele, also in den USA gibt es keine Burgen. Es gibt in den Niederlanden keine Berge. Also das ist schon
eine große Burg. Ne?
Da gibt es also, wenn man Internet, Wikipedia-Seiten aufschlägt. Ich war neulich in Querfurt zum ersten Mal in meinem Leben. Und der erste Satz im Eintrag heißt, die Burg ist 7-mal größer als die Wartburg.
Okay. Gut, dann vielleicht an so einer exponierten Sie ist ja auch wunderschön, also von unten wirkt es schon sehr, sehr imposant, aus allen Richtungen auch.
Ja, das ist natürlich auch die tausendjährige Geschichte, weil doch immer wieder Heilige Elisabeth, Luther, dann kommt Goethe, dann kommt Liszt, dann kommt Wagner. Und der Tannhäuser hat auch sehr viel dazu beigetragen, dass die Wartburg ebenso bekannt geworden ist. Leider können wir führen ja seit einigen Jahren mit der Meininger Hofkapelle, dem Meininger Staatstheater, Tannhäuser-Aufführungen hier durch, halbszenisch. Mittlerweile waren es 8 an der Zahl im Jahr. Die sind also in Minuten ausverkauft, wenn wir den Veranstaltungskalender freischalten. Und haben sich auch unter den Wagnerianern oder den Wagner-Kennern, besser gesagt, doch schon sehr etabliert. Also das ist eine ganz tolle Geschichte. Und natürlich in diesem Jahr nicht.
Ja, wir waren hier auch vor 5, 6 Jahren mal zu einem Symposium im Wappensaal.
Ja, im Hotel, ja.
Mhm, genau. Das war auch so schön. Ich verbinde eigentlich persönlich relativ viel mit der Wartburg. Ich bin früher mal Rad gefahren und da war hier oben mal Ankunft des Bergzeitfahrens.
Oh ja, das habe ich schon erlebt.
Da war ich mit dabei, genau.
Das ist eine Tortur hier, das letzte Stück auf die
Straße. Ja. Vor allem, wenn man da nicht richtig schaltet und ich weiß, wie steil das dann wird, gab es doch einige Kollegen, die dann absteigen mussten und die letzten paar Meter schieben.
Ja.
Aber das, gerade als Thüringer, ich bin ja auch in Eisenach hier 2 Jahre zur Schule gegangen, im Meister-Gymnasium.
So. Sie kommen ursprünglich aus Mühlhausen. Ne?
Aus Mühlhausen, aber in Erfurt groß geworden. Und ja, daher auch so die Frage, verbindet man eigentlich als Thüringer, wie nehmen Sie das wahr, oder als Eisenacher auch so viel mit der Wartburg? Oder kommt die Wertschätzung eigentlich, weil man, sie ist halt da, ne? Sie ist irgendwie immer da, es wird so ganz selbstverständlich. Und
ich bin da vielleicht nicht der Richtige. Ich bin ja in Eisenach geboren. Mhm. Und ich kenne natürlich die Wartburg von klein auf. Wir hatten häufig, also an den Wochenenden ging man spazieren und man ging oder unternahm kleine Wanderungen und es ging immer so um die Wartburg herum, zur Sängerwiese. Mhm. Und das war eigentlich selbstverständlich. Also die Burg war, ich konnte sie zwar von meinem Elternhaus aus nicht sehen, aber sie war immer präsent.
Aber nichts Besonderes mehr dann irgendwann, wenn man es jeden Tag sieht?
Ja, vielleicht. Aber wir erleben gleichzeitig auch, ich habe mal irgendeine Quiz-Sendung gesehen, da wurde gefragt, in welchem Bundesland die Wartburg läge. Und die Antwort war dann Sachsen. Also die geografische Zuordnung ist nicht so einfach, obwohl wir ja nun wirklich unmittelbar an der Grenze waren. Und die Wartburg ja selbst in der DDR, wenn auch nur einseitig, eben doch auch als dieses DDR-Nationaldenkmal gegolten hat. Und jetzt ist es wieder ein Denkmal der Wiedervereinigung. Das demokratiegeschichtlich ist natürlich ebenso interessant durch das Wartburgfest der deutschen Studenten 1817 und 48 und durch die gesamtdeutschen Studententreffen, die es noch in den 50er Jahren gegeben hat.
Burschenschaften ist ja auch.
Ja, die Burschenschaften haben natürlich eine Entwicklung genommen.
Sieht man eigentlich das Burschenschaftsdenkmal von hier?
Wenn man hier ins rechte Fenster geht, dürfte man es sehen. Die haben natürlich eine Entwicklung genommen, die uns nicht frommt. Und wir haben auch Konsequenzen daraus gezogen, also auch natürlich unter Beteiligung des Stiftungsrates. Früher wurden Räumlichkeiten an die Deutsche Burschenschaft vermietet, das tun wir heute nicht mehr, schon seit einigen Jahren, seit eben dieser Rechtsruck vor allen Dingen durch die österreichischen Burschenschaften hervorgerufen wurde. Sie dürfen auch nicht mal mehr auf dem Hof sich versammeln. Allerdings kann man natürlich nicht vermeiden, wenn die Burschentage in Eisenach sind, und die sind alle zwei Jahre in Eisenach, dass sie dann auch vereinzelt oder in kleinen Gruppen nach oben kommen. Da sind sie Gast wie jeder andere.
Nun erleben Sie ja, das richtige Wort, ein grandioses Ende Ihrer Karriere. Grandios ist nicht so richtig.
Nein, das ist nicht. Das ist leider nicht das richtige Wort.
Was man sich nicht wünscht, ist das so mit aber die aufregendste Zeit, die Sie auf der Wartburg
erleben? Ja, natürlich. Das ist für uns ja alles neu. Also wir haben ja angefangen, sofort irgendwelche Desinfektionsmittel zu besorgen. Wir haben diese Mund-Nasen-Schutzmasken, das gab es ja nicht gleich. Und wir wollten ja dann wieder, nachdem das Land zugebilligt hatte, ab 4. Mai wieder zu öffnen, mussten wir ja gewappnet sein. Wir hatten ganz viele Gäste, die noch gar keinen Mund-Nasen-Schutz hatten. Den mussten wir also besorgen und ihnen kostenlos sogar dann anbieten, damit sie die Räume betreten können. Das ist schon ziemlich schwierig gewesen, und die Kurzarbeit kam noch hinzu, die ja nun auch für jeden einen leichten Einschnitt bedeutet hat. Die ist ab August wieder beendet, und seitdem können wir eben wieder Saisonpersonal einstellen. Und dadurch sind dann die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die in der Zeit nichts anderes tun konnten als Aufsicht stehen, jetzt auch entlastet und können an Ausstellungsprojekten oder an Buchprojekten weiterarbeiten.
Was gefällt Ihnen denn an der Wartburg am besten?
Das bin ich schon oft gefragt worden. Und ich finde es gut, dass wir hier doch auch in der Baugeschichte vom 12. Jahrhundert bis zum 20. Jahrhundert hier eine Entwicklung widerspiegeln können. Und ähnlich verhält sich es dann auch mit der Kunstsammlung, die eben auch die wesentlichen historischen Schwerpunkte der Wartburg-Geschichte abdeckt, dass es so vielschichtig ist. Also da bin ich froh, dass wir nicht nur Luther haben oder nicht nur die heilige Elisabeth oder nicht nur Demokratie, sondern dass es ein ziemlich weites Betätigungsfeld gibt. Und ich habe mich ziemlich viel auseinandergesetzt in Zeiten, in denen ich noch Zeit hatte, mit der Wartburg in der Weimarer Republik im Nationalsozialismus, also von der Gründung der Stiftung 1921, 22 bis dann im Prinzip ins Heute. Das ist eine ziemlich dankbare Aufgabe, und da ist noch sehr viel zu entdecken. Ich bin kein Mittelalterhistoriker, andere beschäftigen sich mit dem Mittelalter. Wir haben eine kleine wissenschaftliche Abteilung mit insgesamt 4 Wissenschaftlern. Und die Aufgaben sind so verteilt, dass jeder seine Schwerpunkte hat, aber natürlich auch in den anderen Bereichen immer mitwirken kann.
Gut, das war jetzt sehr, sehr weit gefasst. Vielleicht frage ich nochmal anders, als Sie geforscht haben, als Sie noch Zeit hatten, wie Sie sagen. Sind Sie auf irgendwas gestoßen, was Sie total überrascht hat? Oder, also irgendwas, was man vielleicht jetzt nicht hört, wenn man den Audioguide nutzt oder einen Fremdenführer dabei hat. Manchmal gibt es ja so kleine Anekdoten, die vielleicht ganz banal erscheinen, aber total interessant sind.
Ja, das fragen Sie mich jetzt.
Architektonisch vielleicht auch.
Ja,
unser Lieblingsort hier auf der Wartburg.
Ja, im Sommer ist es die Kommandantenlaube. Das also nicht, weil ich sowas wie ein Kommandant bin, sondern weil im zweiten Burghof, weil man da einen wunderschönen Blick über den Thüringer Wald hat, bis nach Hessen hinein, bis zum Meißner. Und im Winter gibt es eine ganze Reihe lauschige Plätze auch innerhalb der Gebäude. Also ich bin auch sehr gerne in meinem Dienstzimmer, weil ich da eben auch genauso einen schönen Blick direkt über der Torhalle, über der Zugbrücke, einen wunderschönen Blick hat bis zum Inselsberg, dann in die andere Richtung. Also das sind...
Ich glaube, jetzt schnell gerade die Bewerbung um den Job nach oben.
Ja, das ist, an sich ist das schon vorbei. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Nachrichten aus der Staatskanzlei, wie das Bewerbungsverfahren nun ausgegangen ist oder ausgehen wird. Ja, da bin ich.
Nicht, dass der Ministerpräsident hier noch einzieht. Wäre ja auch eine schöne Residenz.
Also gewesen ist er hier schon öfter. Also er saß auch schon bei mir in der Küche. Das ist,
wohnen Sie hier?
Nein, ich meine in unserer Dienstküche.
Okay.
In der Etagenküche, die hier steht. Weil er eben hier auch ein Interview hatte mit einem Journalisten und irgendwie warten musste. Also das glaube ich nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt und mir ist es natürlich nicht egal, wer nach mir kommt. Aber ich habe darauf wenig Einfluss und das ist vielleicht auch gut so.
Haben Sie Probleme mit dem Loslassen?
Ich hoffe nicht. Also die Verlängerung, um die ich gebeten hatte, diente eigentlich der Vorbereitung des kommenden Jubiläums. Wir sind ja schon wieder bei Luther. Wir feiern ja 1521, 1522, also den 500-jährigen Wartburg-Aufenthalt Martin Luthers und eben die beginnende Bibelübersetzung, die Übersetzung des Neuen Testaments. Und darauf setzt vor allen Dingen die Region sehr viel. Mhm. Thüringen hat 2022 zum Themenjahr Übersetzen oder Bibel oder wie auch immer Sprache erklärt und die, vor allen Dingen die Stadt Eisenach, das Umland, aber sicherlich auch die Landesentwicklungsgesellschaften hoffen doch auf eine gewisse Wiederholung von 2017, die wir aber in dieser Form, das war eine nationale Sonderausstellung, die auch viele Bundesmittel zur Verfügung hatte, die wir in dieser Form nicht werden leisten können. Mhm. Wir werden eine Ausstellung zeigen im kommenden Jahr, also am 4. Mai, das ist der Ankunftstag Luthers auf der Wartburg, wird sie geöffnet sein. Die da heißt Luthers Exil, Wartburg Alltag 1521. Das ist ein griffiges, das ist ein volkskundliches Thema auch. Aber es geht natürlich auch um seine Lebensleistung, die er in diesen 10 Monaten verbracht hat. Und wir haben so einen doppelten Blick. Wir werden die Ausstellung innen, eben im Bereich dieser Lutherstube, seines Aufenthaltsraumes quasi gruppieren. Das ist da nicht so sehr groß, das sind nur 3 Räume. Und wir werden aber auch den Blick nach außen nehmen. Und da haben wir in den letzten Jahren ziemlich viel geforscht. Wir können doch relativ gut sagen, wer zu Luthers Zeit hier auf der Burg war, wer hier als Beschäftigter war, wo kamen denn die ganzen Lebensmittel her, die man brauchte. Gab es noch einen Kaplan? Hat Luther jemals vielleicht hier gepredigt? Oder wusste überhaupt niemand, dass es Luther war, der sich hier versteckt hielt? Das sind so einige Fragen, die man vielleicht auch nicht...
Junker Jörg? War das
Junker? Nein, das ist wahrscheinlich... Also hat er sich nie als Junker Jörg bezeichnet.
Aber irgendwoher
und
kam dieser Name, ne?
Das geht also frühestens bei Mathesius, bei den Tischreden, bei den ersten Luther-Biografien findet man das. Aber dass er der Junker Jörg gewesen sei, der dann auch im Dezember wegen der angeblichen Unruhen in Wittenberg über Jena dann dorthin geeilt war, um nach wenigen Tagen wieder zurückzukommen, so wie man das von den Cranach-Gemälden kennt von den Porträts, das ist nicht bewiesen. Das ist wirklich wahrscheinlich eine Legende, die sich jetzt aber langsam aufklärt. Also dazu hat gerade Thomas Kaufmann gearbeitet. Und wir wollen also doch diese Fragestellungen zumindest, wenn wir auch nicht die kompletten Antworten oder die definitiven Antworten beisteuern können, die Fragestellungen wollen wir doch aufwarten. Und es gab einen Wurzgarten, der wird an unterschiedlichen Stellen lokalisiert. Es gab ein Brauhaus, es gab ein Back- und Badehaus, das sind alles Gebäude, die verloren gegangen sind, die aber eben in der Zeit im frühen 16. Jahrhundert bestanden haben.
Hier oben mit auf dem Berg?
Ja, also innerhalb der Höfe sogar.
Achso, wollte ich gerade fragen, also waren die Innenhöfe gar nicht so groß, wie sie heutzutage sind?
Na, wir haben ja heute nur noch einen Teil der Gebäude, die schon in der Zeit auch standen. Das ist der Palas, Gott sei Dank, also das wichtigste Gebäude einer Burg der Stauferzeit, also der große Saalbau. Wir haben den südlichen Turm. Wir haben hier die ganzen Fundamente in der Vorburg, Fundamente, das aufgehende Mauerwerk, also die, sagen wir mal, die Erdgeschosse. Und dann sind Veränderungen vorgenommen worden durch die Jahrhunderte. Im 15. Jahrhundert ist das Fachwerk draufgekommen auf die Vorburg. Dort hat ja Luther gelebt, diese 10 Monate. Und dann aber ist es wieder vergessen worden, so wie das üblich war. Also das ist die Wartburg kein Einzelbeispiel. Wurden Burgen im 18. und frühen 19. Jahrhundert nicht sonderlich geschätzt. Die waren einfach unbequem, die waren schlecht zu erreichen, die waren kalt. Mhm. Sie hatten womöglich keine Wasserversorgung, später auch keinen Strom. Und insofern ist man natürlich in die Städte gezogen. Und erst durch die Romantik eben ist diese ruinöse Burgenlandschaft wiederentdeckt worden. Und je nachdem, wie das Interesse der jeweiligen Herrscher war, hat man sie, wie in unserem Falle, die Wartburg wurde wiederhergestellt, so hat man das genannt, im 19. Jahrhundert. Andere sind eben als Ruinen beispielsweise stehen geblieben, aber als Ruinen dann eben auch gesichert und genutzt worden. Und wir haben etwa 50% der Bausubstanz, die eben aus dieser Zeit stammt. Das sind die ganzen Quergebäude.
50%?
Ja, das ist die große Dürnitz, das ist die Torhalle, das ist die neue Kemenate. Das sind Bauwerke, das Ritterbad, Bauwerke aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Und die sind gut gelungen, denken wir. Also im Vergleich zu anderen Burgenrestaurierungen der Zeit oder des späten 19., des frühen 20. Jahrhunderts erscheint doch die Silhouette der Burg so elegant, dass sie wirklich weltweit wahrgenommen wird. Mhm.
Faszinierend finde ich immer, also bei so alten Burgen, auch wenn sie so auf so einem Berg sind, die Statik ganz einfach, wie lange das hält. Also man musste da schon viel Vertrauen in so einen Felsen auch haben. Ne?
Ja, das ist auch nicht immer gut gegangen. Also das wissen wir ja aus dem Kirchenbau, gerade aus dem gotischen Kathedralbau. Man hat sich manchmal schon verrechnet und dann war so ein Turm halb errichtet.
Hat es hier schon mal gewackelt?
Nein. Wir haben eine große Stützmauernsanierung. Das war ein Programm für Welterbestätten, das das Bundesbauministerium, ich glaube seit 2008, angeboten hatte. Und wir haben das genutzt, dieses Förderprogramm, und haben einmal ringsrum die Stützmauern, das sind immerhin 400 Meter, Stützmauern komplett sanieren können. Und es hat mal Einbrüche von oberen Mauergrenzen gegeben. Aber ansonsten ist die Standfestigkeit sehr, sehr gut und der Fels ist ziemlich hart, auf dem sie hier steht. Insofern, da gibt es keine, obwohl wir eben viel Stürme hier haben. Es ist immer sehr windig hier. Mhm. Aber nein, das haben wir bisher alles gut überstanden. Oder die Burg hat es gut überstanden.
Und von den festen, so den nicht ganz so festen Materialien, spielen Holzwürmer oder sowas eine Rolle?
Ja, natürlich. Ja, natürlich gibt es immer mal wieder Holzwürmer. Es gibt auch Schwammbefall. Wir haben ja gut gerade einen Schwammbefall, der in diesem Jahr oder der jetzt gerade saniert wird. Mhm. Wir haben Holzwürmer zum Beispiel im ganzen Fachwerk gehabt. Im ganzen Fachwerk, und zwar nicht etwa aus der Zeit des späten 15. Jahrhunderts, als es eingebaut wurde, da waren es nämlich Eichen, sondern aus DDR-Zeiten, wo man kein Eichenholz zur Verfügung hatte und Nadelhölzer eingesetzt hat. Und die Nadelhölzer sind von Holz irgendwann befallen worden. Also Schadstoffe im Museum, Tiere im Museum, das ist wirklich alltäglicher Job. Sie finden auch manchmal in absolut dichten Vitrinen, finden Sie kleine Käfer. Mhm. Und man kann sich nicht erklären, wie die da hineingekommen sind. Mhm. Das ist eine wichtige Aufgabe, diese Schadstoffe zu vermeiden, Schadstoffe zu erkennen und Schadstoffe zu vermeiden.
Was ist der Trick gegen Holzwurm?
Ja, das Einfachste wäre natürlich austauschen. Wenn ich also so ein Schalbrett oder ähnliches habe, das also keinerlei denkmalpflegerischen, kunsthistorischen Wert aufweist, dann tausche ich es lieber aus. Wenn es wichtig ist, dann muss also wirklich ein Restaurator jedes Holzwurmloch mit geeigneten Mitteln ausspritzen, also mit einer richtigen Spritze. Vorher wird beobachtet und hinterher wird beobachtet. Das heißt, man legt einfach weißes Papier drunter und guckt, ob dann was rausfällt. Und wenn das eine bestimmte Zeit nicht passiert, dann dürfte der Holzwurm besiegt worden sein.
Hier findet immer ein sehr bezaubernder Weihnachtsmarkt statt.
Ja.
Wie sieht es denn in diesem Jahr aus?
20 waren es schon. Es wird keinen geben. Wir können die Hygieneschutzmaßnahmen, wir können die vom Gesundheitsamt auferlegten Regeln, wir können es nicht erfüllen. Es gibt zu viele Wege zur Wartburg. Wir sind nicht in der Lage, eine Maximalzahl an Besuchern gleichzeitig hier zu garantieren. Das Risiko ist viel zu hoch und zum Glück ist es wohl auch so, dass die meisten unserer Händler und Veranstaltungsgruppen doch auch von sich aus abgesagt haben.
Das waren nochmal zwei Wochenenden, ne?
Nein, es sind drei Wochenenden oder vier, je nachdem, ob der vierte Advent sehr nah am Heiligabend liegt oder nicht. Und das dann immer über das Wochenende. Und wir haben in den letzten Jahren 40, 45, manchmal 50.000 Besucher gehabt. Ja, allein zum Weihnachtsmarkt.
Ist ganz, ganz toller
Weihnachtsmarkt. Ganz viele Reiseunternehmen, die dafür direkt gebucht hatten. Es gab ein oder zwei Sonderzüge der Deutschen Bahn in jedem Jahr. Wir können einfach das Risiko nicht eingehen. Also wir haben noch lange gezögert. Mittlerweile, vor einer Woche, ist es aber auch durch die Medien gegangen, dass wir absagen mussten. Da möchte auch niemand die Verantwortung übernehmen, wenn dann plötzlich so ein Hotspot zustande kommt. Und es ist bedauerlich, es ist schade, wir hätten es gern gemacht. Es ist für alle Kollegen eine Belastung, weil sie eben mehr Arbeit haben in der Zeit und auch bis zum Abend hin. Aber es ist in diesem Jahr leider nicht möglich. Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr weitergeht. Das Gleiche trifft ja auf unsere Veranstaltungen zu, auf unsere Konzerte und sonstigen Aufführungen. Das sind 40 etwa im Durchschnitt öffentliche Veranstaltungen im Jahr. Wir haben jetzt gerade mal gerechnet, wir haben schon 931, ich sitze gerade am Bericht für den Stiftungsrat, 931 Gruppenstornierungen, also Reisegruppenstornierungen und 6600 Kartenrückzahlungen abgewickelt.
Das ist. Ja, die Veranstaltungsbranche leidet wirklich.
Das ist wirklich enorm. Wahr,
ja. Und da muss auch wirklich noch ein bisschen was passieren, um gerade diesen Bereich zu retten.
Wir haben Ragnar Schirmer, mit der sind wir sehr gut befreundet. Die kommt am 25. Oktober und gibt hier ein Klavierkonzert. 90 Personen dürfen wir in den Saal lassen. Also wirtschaftlich ist das in keinster Weise. Mhm. Aber es ist auch schön, wieder andererseits, dass also auch die Künstler überhaupt eine Auftrittsmöglichkeit erhalten.
Ja, es ist auch ein Signal, ne, dass es irgendwie doch weitergeht. Auch,
ja.
Wenn es für alle Beteiligten finanzielle Anstrengungen und alles Mögliche bedeutet. Sie haben ja noch ein paar Monate, ich will jetzt ja auch gar keinen Abgesang machen, aber wenn Sie dann fertig sind, mit Ihrer Tätigkeit als Burghauptmann, kommen Sie dann danach auch noch weiter auf die Wartburg oder waren jetzt 45 Jahre genug?
Nein, also das, meine, nicht Vorgänger, aber also ehemalige Kollegen, die im Laufe der Zeit auch in Rente gegangen sind, haben das ganz unterschiedlich gehandhabt. Manche waren jede Woche da, andere aber auch nur in sehr großen Abständen oder vielleicht auch gar nicht mehr. Und ich weiß es nicht, das kommt immer auf die Situation an und es kommt natürlich auch darauf an, wen man noch kennt. Es ist ja, dann, ich bin jetzt der älteste Mitarbeiter, dann kommt eine Kollegin nach 2-3 Jahren, dann kommt der nächste und die jungen Menschen wachsen nach. Und irgendwann wird man gar niemanden mehr kennen.
Aber Sie kennen ja die Wartburg noch.
Ja, ich natürlich
komme. Also ich meine, Sie so diese sentimentale Verbundenheit vielleicht zur Burg und zu dem Ausblick und.
Ach, das ist, ja, das ist ein lachendes und ein weinendes Auge, denn wir stehen noch vor einigen doch sehr wichtigen Aufgaben. Wir haben große Bauprojekte einfach noch nicht realisieren können, weil die finanziellen Mittel noch nicht gegeben waren, weil die Planungsvorgaben doch so viel Zeit erwarten oder brauchen. Mhm. Wir müssen das Dach am Palas komplett erneuern. Da gab es tatsächlich mal einen Sturmschaden. Das ist notrepariert. Und die Fußbodenheizung im Festsaal. Wir sind dabei, das Gebäude zu klimatisieren, unauffällig zu klimatisieren, sodass also keine großen Eingriffe in die Bausubstanz vorgenommen werden müssen. Das wird noch ein paar Jahre dauern, bis das abgeschlossen werden kann. Und wir wollen händeringend ein neues Depot bauen. Nicht, weil andere das auch jetzt überall gemacht haben, sondern weil wir einfach hier mit unseren Objekten, die wir in der Kunstsammlung haben, aus allen Nähten platzen und moderne museale oder Depotbedingungen nicht erfüllen können. Das sind einfach mehrere Räume innerhalb der Burganlage verstreut und die müssen zusammengeführt werden. Die brauchen ein ordentliches Klimamanagement. Und wir haben jetzt das Land, aber auch so langsam den Bund mit im Boot, dass wir also im Bereich des Wartburg-Parkplatzes womöglich sogar unterirdisch einen Depot-Neubau anstreben, der natürlich auch eine Menge Geld kostet. Und das wird sich sicher, selbst wenn alles gut geht, noch 6, 7, 8 Jahre hinziehen, bis der fertiggestellt sein wird. Wir machen die Infrastruktur neu um den Parkplatz herum und wir versuchen, das ist eine große Aufgabe, die also ich zum Beispiel nicht geschafft habe, eine barrierearme Erreichbarkeit, ich sage nicht barrierefreie, aber zumindest eine barrierearme Erreichbarkeit der Wartburg für alle Besucher zu gewährleisten. Mhm. Es geht eigentlich seit Beginn meiner Tätigkeit, dass wir uns Gedanken über Fahrstühle, über irgendwelche Treppenlifte, über Seilbahnen, Schrägaufzüge gemacht haben und eigentlich immer einmal einerseits an den Finanzen, andererseits aber auch an der UNESCO bzw. am Internationalen Denkmalrat gescheitert sind.
Seilbahnen vor allem, ne?
Ja, weil die Blickbeziehungen vom Umland zur Burg und umgekehrt dadurch erheblich gestört werden würden, was ja durchaus seine Berechtigung hat, denn ganz schmerzfrei kann man natürlich sowas nicht installieren. Ja. Und jetzt sind wir dabei mit dem mobilen Fahrzeug, also das ist noch nicht in Sack und Tüten, aber wir versuchen doch jetzt mit entsprechenden Spezialfirmen Ideen zu entwickeln für ein allwettertaugliches Zweirichtungsfahrzeug, das also nicht wenden muss, denn wir haben keine Wendemöglichkeiten hier oben. Und vielleicht gelingt es uns ja.
Also vom Parkplatz bis hier hoch?
Vom Parkplatz bis hier hoch. Mhm. Und aber mit einer entsprechenden Kapazität. Im Augenblick fahren ja Kleinbusse. Mhm. Und wenn es wieder so sein sollte, wie es früher war, dass also eine Reisegruppe aus bis zu 50 Personen besteht und die haben ihre feste Zeit, wenn sie hier zur Führung gehen und dann steht ein Bus im Winter unten oder maximal zwei. Dann wissen Sie, wie lange die brauchen, die Gäste, um alle oben versammelt zu sein.
Mit dem Kleinbus.
Und mit dem Kleinbus, das Einsteigen und Aussteigen, gerade für Betagtere, das dauert seine Zeit. Und wenn man ein Fahrzeug hätte, wo ich eine ganze Reise hoch reinbekomme oder wenigstens 25 Personen.
Das ist schon eine Aufgabe.
Das ist ich finde das ja ganz, also ich bin jetzt kein Autonarr, aber ich finde, das ist eine ganz spannende Geschichte. Und dann, wenn da ein bisschen Licht am Ende des Tunnels wäre, dann würde ich noch vor von der Burg gehen, weil das ein Thema ist, das mich eigentlich während meiner ganzen Dienstzeit immer wieder beschäftigt hat.
Wenn man hier aus dem Fenster guckt, kann man auch davon ausgehen, dass er relativ viel Stadtentwicklung verfolgen konnte. Ne? Und da hinten das Neubaugebiet da also sieht, was ich da...
Naja, das ist aber... Das sind alles eigentlich Bauwerke, die aus DDR-Zeiten stammen.
Und da hinten das Industriegebiet.
Ja, das Industriegebiet, da ist ein großes Boschwerk, das sieht man gar nicht, das haben die nämlich grün angestrichen. Und da ist schon einiges passiert. Und die ehemalige Autobahn 4, da wo man jetzt die Brücke sieht, ist zur Stadtautobahn umgewandelt worden, weil man ja diese Hörselberg-Umfahrung fährt zu unserem Leidwesen.
Wegen der Anfahrt jetzt hierher, ne?
Wegen der Anfahrt. Die Anfahrt ist jetzt deutlich länger geworden nach Eisenach. Und vor allen Dingen ist man ja früher direkt auf die Burg zugefahren, wenn man also aus der Richtung Erfurt kam. Ein schöner Blick. Den gibt es heute nicht mehr. Heute ist die Autobahn ziemlich weit nach Norden verlegt. Und man sieht nur noch ein kleines bisschen Burg.
Ja. Ja, es ist so ein, weil ich das jetzt sage, hier ist halt etwas von absoluten Bestand, kann man sagen. Und rundherum hat sich eben sehr viel verändert. Ne?
Ja, natürlich.
Also ist so eine Burg auch immer ein Ruhepol. Ne?
Wir haben ja die Windkraftanlagen da im Norden.
Ja.
Das ist zwar jetzt ausgebremst. Und es gibt jetzt immer mehr Entscheidungen, dass also diese Ersatzvornahmen durch höhere und größere Windräder nicht gestattet werden. Und es ist ja gerade diese Diskussion um die Abstände zu Wohnsiedlungen. Also wir finden die Entwicklung einerseits richtig, andererseits natürlich nur dort, wo sie hinpassen. Und da hat man uns ja in der Vergangenheit, also auch schon mitten in den Thüringer Wald, einige Windkraftanlagen stellen wollen. Und die wären dann deutlich sichtbar gewesen. Und hätten dieses Weichbild um die Burg, sie haben ja von Ost bis West, haben sie eigentlich einen unverbauten Blick in den Wald hinein oder noch in die Eisenacher Südstadt. Das sind so Dinge, die haben auch bislang verhindern können. Ich hoffe, dass das auch so bleibt.
Herr Schuchert, vielen Dank. Fand das hochspannend.
Danke Ihnen.
Und Burghauptmann, klingt romantisch.
Können demnächst eine Frau Burghauptmann werden?
Frau Burghauptmann? Was sagt man denn eigentlich? Burghauptfrau?
Nein. Also das ist wie beim Militär, tatsächlich wie beim Militär.
Da muss es dann aber auch gegendert werden.
Minister Hoff war da, das war soweit ich weiß, eine ziemlich lange Diskussion, weil tatsächlich der Begriff Burghauptfrau diskutiert worden war. Und dann haben sie irgendwie haben sich dann doch geeinigt. Das heißt ja, wir haben doch das jetzt beim Militär, auch gerade habe ich doch in den Medien auch gelesen, mit der Obristin oder mit der Majorin und Frau Majorin, aber Frau Oberstleutnant. Oder also manches wird gegendert, manches nicht. Und ich bin mir eben nicht so ganz sicher, ob das wirklich das zieht. Also wenn in der Ausschreibung, und es stand ja so in der Ausschreibung, ein Burghauptmann oder eine Frau Burghauptmann gesucht wird.
Und ja, da hat sich 1991, sagen Sie, als die Entscheidung kam, noch keiner so richtig über die Entwicklung Gedanken gemacht.
Da hat niemand
dran gedacht. Was ist mit passiert?
Fanden die nur spannend, dass es ja bis 1946 Burghauptmänner gab, die dann durch den Titel Direktor ersetzt wurden. Und das war, glaube ich, die zweite Sitzung des Stiftungsrates überhaupt, also nach der Wende, die war 91. Und da haben die aus der kalten Schulter heraus, haben sie da, irgendeiner hat es vorgeschlagen und sind wir sofort alle begeistert.
Ich bin auch begeistert. Vielen Dank für das Gespräch und wieder mal was Neues über die Wandburg gelernt. Und falls wir uns nicht nochmal hören, alles Gute.
Danke.